Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir wollen zurückschauen aufs Rennwochenende in Sölden. Ich bin der Lukas Zara vom Standard, melde mich aus Wien. Und diesmal in Nürnberg sitzt der Tobias Ruf von Chiemgau 24. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen und Grüße aus Nürnberg.
Bevor du erzählst, warum du dort bist, erzähle ich was von meinem Wochenende. Also ich war ja leider nicht in Sölden, sondern ich war auf einer Hochzeit. Ein Schulkollege hat geheiratet in Salzburg, war herrlich. Und auf dem Weg hin sagt mir ein Freund auf einmal, der mit mir im Auto gesessen ist, erster Durchgang. Eine Österreicherin ist vorn, die Julia Scheib, um 1,3 Sekunden. Und ich habe mir gedacht, oh je, kann der die Ergebnisliste nicht richtig lesen? Aber nein, nein, der hat schon recht gehabt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin dann beim Dinner neben einer Helene gesessen, habe mit der geredet und sie war witzigerweise früher in der Jugend in einem Skikader. Also sie war wirklich ambitionierte Nachwuchsfahrerin und hat das dann irgendwie, aber ja, ist ja Wienerin und hat irgendwie, aber ja, die Eltern wollten dann nicht, dass sie da weitermacht, weil sie es für zu gefährlich tatsächlich empfunden haben. Die hat das dann aufgehört mit dem Skifahren. Und ich wollte dann irgendwie noch wissen, ob sie eigentlich oft auf Helene Fischer angesprochen wird mit dem Vornamen, ob man da andauernd darauf angesprochen wird. Und sie hat gesagt, na, aber ich bin tatsächlich auf Fischer-Ski gefahren und ich war sehr froh, wie ich dann mal wechseln habe können weg von den Fischer-Ski als Helene. Fand ich sehr lustig. Liebe Grüße an die Helene, falls sie uns zuhört. Aber das war mein Wochenende. Tobias, wie war dein Wochenende?
Ja, es war das erste Wochenende der neuen Saison.
Ja.
Heißt für mich immer Live-Ticker machen, Nachberichte schreiben, Vorberichte schreiben, am Sonntag das ganze Spiel nochmal von vorne, dann auf das Wetter warten in Sölden,
Ja.
ganz geduldig, also hatte nicht mehr gerechnet, dass wir einen zweiten Durchgang sehen. Zu oft auch in den letzten Jahren hat uns Sölden da ja einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber als es dann hieß, ja, okay, wir können starten, wir ballern auch durch mit kurzen Intervallen zwischen den Läufern und ohne einen TV-Break war dann doch drin. Erst hieß es gar kein TV-Break. Einen haben sie dann doch gemacht und da wollte das Wetter tatsächlich mitspielen, weil Spielraum hast du keinen mehr gehabt, weil kurz nach Ende des, also nachdem Marco Odermatt im Ziel war und dann gewonnen hat, hätte Marco Schwarz gewonnen, wäre ich heute übrigens zeitlich verhindert gewesen. Also Doppelsieg Österreich in Sölden, das hätte ich nicht mit dir gemacht, Lukas. Also kannst du irgendwie sogar froh sein, dass Marco Odermatt das Ding noch gewonnen hat. Ja, dann kommt er ins Ziel und kurz danach ist richtig abgegangen. Hab heute auch einige Kollegen getroffen. Jetzt kommt die Brücke zu deinem Ausgang, warum ich in Nürnberg bin. Ich bin bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes in Nürnberg. Da waren auch Kollegen da und die haben gesagt, boah, es hat ewig gedauert, bis sie dann im Endeffekt aus Sölden wieder weggekommen sind. Das ist ja so schon immer ein Act.
Ach so, ja.
Also da wohnen 3000 Leute. Klar haben sie, was habe ich jetzt gehört, wieder 15.000 Betten. Also man ist auf Tourismus schon ausgerichtet, aber auf so eine Menschenmenge natürlich eigentlich nicht. Deswegen macht man das natürlich einmal. Für einmal im Jahr baust du natürlich hier nicht die ganze Infrastruktur so aus, dass die da alle problemlos wegkommen, der ganze Tross. Und ja, das war sportlich, stürmisch, aber cool. Wir haben zwei Rennen gesehen. Wir haben einen Appetizer gesehen auf das, was kommt. Es liegt eine besondere Stimmung in der Luft. Du wirst es gemerkt haben bei den Medienterminen, die du schon gemacht hast. Ich habe es heute jetzt hier in Nürnberg gemerkt, eine olympische Saison ist immer was Besonderes. Also allein der Auflauf an Journalisten, die Anzahl an Journalisten. Man könnte mir blind diese Fotos von Einkleidungen zeigen und ich könnte, ohne einen Fehler zu machen, immer zuordnen, wann war eine olympische Saison. Da ist einfach das Medien, der Medien Auflauf wesentlich höher, als es in normalen Saisons der Fall ist, wo das Fußvolk wie wir trotzdem natürlich aufläuft und alle, die uns zuhören, trotzdem mega Interesse haben. Aber ja, das bringt es so mit sich und Morgen sind dann die nordischen Disziplinen dran. Heute waren die Alpinen, die Skicrosser und die Ski-Freestyler zur Einkleidung da. Das hat einerseits natürlich logistische Gründe, andererseits ist hier die Ausstattung auch von Bogner. Ich bin sehr gespannt, mein lieber Lukas, was du zum neuen DSV-Outfit sagst. Ja, du bist ja hier unser Modepapst von Après-Ski. So bist du hier seit Jahren unterwegs und ich würde gerne deine Einschätzung dazu hören. Also einerseits gibt es da einen anderen Ausrüster, morgen ist dann mit Adidas dran und ja, es sind morgen einfach wesentlich mehr Sportler, als es heute war. Aber ja, nichtsdestotrotz, immer cool. Ich bezeichne es immer als Klassentreffen in jedem Jahr, einfach auch die Kollegen dann zu sehen und natürlich die ganzen Sportler, sie sind alle da. Sie kommen wirklich alle immer zu diesen Terminen und genau, deswegen sitze ich jetzt hier in Nürnberg in meinem Apartment. Sollte es qualitativ heute ein Hauch schlechter sein als sonst, seht es uns nach. Wir sind auf Reisen, aber Mikro ist eingepackt und sollte eigentlich funktionieren. Genau, und deswegen freue ich mich jetzt, Lukas. Lass uns natürlich viel über Sölden quatschen. Ein paar Eindrücke, wenn wir sie zeitlich unterkriegen, baue ich sie heute ein. Ansonsten, wir haben ja jetzt zwei rennfreie Wochenenden, habe ich viel Material gesammelt, das wir dann auch ja, im Hinblick auf die nächsten Folgen verarbeiten können. So, ich versuche hier, du merkst schon, Zeit totzuschlagen, bevor hier die große Lobeshymne losgeht. Aber ich muss ja sagen, wir frotzeln ja immer ganz gern untereinander zwischen DSV und ÖSV. Das ist ja hier gute Tradition und gehört dazu. Aber ich muss schon sagen, wow, Wahnsinn. Also krass, was Österreich für ein Saisonstart hingelegt hat, hättest du, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, so optimistisch wie du auch immer bist, aber das war eine Ansage, cool. Insgesamt cooler Start, Frauenrennen hat mir super gut gefallen. Ja, Herrenrennen war natürlich schwierig mit der Sicht und so weiter, aber wir haben es beides durchgebracht und jetzt bin ich tatsächlich auch echt in Winterstimmung und deswegen legen wir gerne los, Lukas.
Voll, ja, Winterstimmung, ja, absolut. Ich jetzt auch. Also ich habe die Rennen dann nachgeschaut, habe die Hochzeit genossen, habe es mir aber im Nachhinein fast zu voll, ja, fast zur Gänze nachgeschaut, weil es ja auch einen guten Grund hat. Also Julia Scheib hat am Samstag das Rennen tatsächlich gewonnen. Ihr erster Weltcupsieg vor Paula Molzan und Lara Gut-Behrami steigt mit einem Podestplatz in ihre letzte Saison, in le ihre letzte Saison als aktive Skirennläuferin ein. Ja, Julia Scheib, jetzt würde ich natürlich schon gerne ein bisschen was über sie erzählen. Also sie hat ja auch schon ja, viel, viel durchgemacht. Sie hat zweimal sich das Kreuzband gerissen, hatte mit pfeifferschem Drüsenfieber zu kämpfen, ist dadurch auch schon mal lange ausgefallen in der Vergangenheit. Und jetzt holt sie da tatsächlich den Sieg, hat ja schon vor einem Jahr zum ersten Mal einen Podestplatz in Sölden erreicht. Also sie dürfte da ein bisschen, ja, Sölden-Spezialistin sein, vor allem was die, ja, was den Schnee, was die Bedingungen dort betrifft. Das gefällt ihr schon ganz gut. Und das sorgt natürlich für sehr gute Stimmung im Team. Und zwar nicht nur bei den Frauen, sondern im ganzen Skiverband, wenn das gleich im ersten Rennen so gut geht. Es ist ja tatsächlich, ich finde es ja lustig, dass, also lustig, dass der ÖSV traditionell gar nicht so gut abschneidet bei einem Heimrennen, ja, in Sölden immer. Hat jetzt schon sehr lang gedauert, vor allem in dieser Disziplin, vor allem bei den Frauen. Da war die Eva Maria Brehm, die letzte Österreicherin, die da ein Weltcuprennen gewonnen hat beim Riesenslalom. Die ist dann sogar zugeschaltet gewesen im ORF, ein bisschen, ja. Ich fand es bisschen cringe den Moment, aber es war dann eigentlich, also nicht, weil die Eva Maria Brehm unangenehme Sachen sagt, ganz im Gegenteil, die ist sehr eloquent und hat das sehr gut gemacht. Ja. Ja, Julia Scheib, also sehr, sehr cool. Die wurde auch von vielen Seiten gelobt, dass sie schnell Skifahren kann, auch hier im Podcast, weil wir ja auch das schon beobachtet haben, dass sie durchaus, also, wenn sie 20, 30 Tore richtig gut fährt, ist sie auch verdammt schnell unterwegs. Das Problem war in der Vergangenheit oft, dass da meistens in jedem Lauf ein großer Fehler drin war. Und das hat sie jetzt vor allem im ersten Durchgang nicht gemacht. Also sie ist ja in beiden Durchgängen im Steilhang exzellent gefahren, hat in beiden Durchgängen im Steilhang Zeit rausgeholt auf die direkten Kontrahentinnen. Wie gesagt, schon im ersten Durchgang eigentlich sagt man bei ihr eine Schwachstelle. Im ersten Durchgang hat es oft nicht funktioniert. Sie hat dann irgendwie im zweiten Durchgang immer aufgeholt. Dass sie da im ersten Durchgang mit fast 1,3 Sekunden führt, war schon mal irre. Es war ja da ihr Skiverein, ihr lokaler Skiverein in der Steiermark auch zu sehen. Und da der Präsident von dem Skiverein, der schon nach dem ersten Durchgang Tränen in den Augen hatte, der Fanclub, der war da, das war sehr, sehr cool. Und sie hat selber gesagt, ja, dieser erste Durchgang vor allem, das hat sich fast zu einfach angefühlt. Und naja, es soll ja nichts Schlimmeres passieren, als dass sie eine Sekunde schneller ist als der Rest der Welt. Und es fühlt sich spielerisch leicht an irgendwie. Ja. Hat dann erzählt, dass ihr, ja, dass schon das Training durchaus gut verlaufen ist. Sie hat einfach, sie dürfte die perfekte Abstimmung gefunden haben. Sie sagt, dass sie im Vergleich zu den vergangenen Jahren einfach mehr ihrem Material vertraut. Und das ist natürlich großartig. Es hat dann auch, es haben, wer hat das gesagt? Ich glaube, der sportliche Leiter, der Christian Mitter, hat erzählt, dass die ÖSV Frauen auch mit der USA und mit Paula Molzan durchaus schon sogar gemeinsame Trainingstage hatten und eben da auch schon die Julia Scheib schneller war. Aber ganz lustig, dass die zwei, die dann ganz oben auf dem Podest stehen, auch gemeinsam trainiert haben. Der ÖSV, das war natürlich dann auch ein Thema. Der ÖSV hat jetzt einen neuen Trainer an dieser Position. Also der Martin Sprenger ist jetzt zuständig für das Riesenslalom-Training bei den Frauen, ist gekommen aus dem Privatteam von Alexis Pöntiro. Der hat jetzt quasi den Hut auf in dieser Disziplin, und fand ich aber sehr cool, wie der quasi reagiert hat. Er ist ja auch interviewt worden und hat von Trainereffekt oder sowas nichts wissen wollen. Also ich finde, das war im Moment des Erfolgs demütig, die Aussagen von Martin Sprenger. Hat dann auch darauf hingewiesen, dass wenn Julia Scheib nicht irgendwie aus irgendeinem Grund ausgeschieden wäre, dann hätte es auch sehr schlecht ausgesehen, teammäßig bei den Frauen. Da wäre Stefanie Brunner Platz 23 dann da gestanden. Aber das tut nichts zur Sache, dass es da einen neuen Impuls auch gab. Und was ich am interessantesten fand an Sprengers Aussagen, der hat gesprochen davon, dass die Stimmung sehr schlecht war im Team, als er dazugekommen ist. Ja? Also das war zwar nur so ein bisschen ein Nebensatz, aber da habe ich natürlich, vor allem mit dem, was wir vor einer Woche besprochen haben, du hast das ja auch angesprochen, das war schon interessant zu hören. Die Stimmung war sehr schlecht und das dürfte schon, es gab da ein bisschen, also die Gruppe ist wieder ein bisschen vergrößert worden, ja, also da dürfte der Spirit durchaus besser sein. Natürlich jetzt auch leicht das zu sagen nach dem Ergebnis, aber es ist sehr cool. Und was mir auch gefällt, einfach die Julia Scheib in ihren Aussagen. Also ja, sie ist immer von der Art, wie sie redet, ist sie sehr, sehr trocken fast, würde ich sagen. Finde aber auch immer, es wirkt so, als ob sie kurz eben überlegt und nachdenkt, was sie jetzt antworten soll. Also ich finde das durchaus aufgeräumt. Und sie hat auch da dann wieder in einem, ja, im längeren Interview mit Rainer Pariasek dann gesagt, dass das Ziel, ihr Ziel, die Kristallkugel im Riesenslalom-Weltcup ist. Das bleibt auch so. Finde ich großartig, wenn man sich dann hinstellt und das sagt, weil das kommt eh in Österreich auch nicht so oft vor, dass man die hohen Ziele, die man sich steckt, auch öffentlich ausspricht und hat eben auch gesagt, was es dazu braucht. Also ja, die Kugel, das ist ein großes Ziel, aber es geht jetzt mal darum, sie will sehr, sehr viel trainieren, weil sie sagt zum Beispiel eisige Bedingungen, da findet sie, hat sie noch immer Aufholbedarf, das findet sie persönlich ist eine Schwachstelle von ihr. Ja, jetzt hat es recht viel geschneit am Wochenende. Das waren eben, das meine ich auch damit, das waren eben die Bedingungen, die ihr dann gut gelegen sind, wo auch das Material super gepasst hat jetzt. Cool, dass sie das irgendwie auch erwähnt, finde ich. Also sie redet auch gleich offen über ihre Schwächen und dass es die gilt auszumerzen über die gesamte Saison. Ja. Aber ja, also ich freue mich sehr für sie. Ich finde sie halt menschlich auch schon sehr cool, sehr angenehm in der Arbeit. Wenn es da auch mal, da gibt es so Kleinigkeiten, wie das dann irgendwie Pressesprecher, Pressesprecherin kommt und sagt, hey, jetzt, das war's dann schon langsam, gell? Dann hat sie mir auch schon mal gesagt, ja, kannst ruhig noch zwei, drei Fragen stellen, passt schon. Also das ist natürlich dann schon, da fühlt man sich nicht wie die große Nervensäge als Journalist, sondern dass man da durchaus auch interessiert ist, gute Antworten zu geben. Sehr angenehm mit der Julia Scheib auch zu arbeiten, finde ich. Ja, das war großartig. Es hat mich einfach sehr gefreut, ja. Es war irrsinnig cool. Was mir aufgefallen ist noch, wie sie ins Ziel gekommen ist, ist eine Bierdose in den Zielraum geflogen. Also das fand ich ja irre. Dann hat man diese grüne Gösserdose da gesehen und die hat die Julia Scheib fast getroffen. Ja? Also da frage ich mich auch wieder, hey, gut und schön diese Party und sie kokettieren ja auch damit, den sollten die Veranstalter und so, dass man da für gute Stimmung sorgen will, aber hey, dieses ganze Alkohol verherrlichen, aber ja, wem sage ich das? Wir haben das ja auch irgendwie im Podcast-Namen dabei. Wir spielen ja auch mit, nennen uns Après-Ski. Aber hey, ja, na gut, aber lassen wir uns nicht von einem Idioten irgendwie da die Stimmung vermiesen. Na, das war sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, ich finde es großartig und wir haben da jetzt eine Siegläuferin, sie sticht da rein in die Lücke, die vielleicht auch Federica Brignone, die Dominatorin der vergangenen Saison, hinterlässt. Auch Marta Bassino, auch sie hat schon mal viele Rennen im Riesenslalom gewonnen, hat sich ein paar Tage erst vor dem Rennen schwer verletzt. Es ist sehr cool, der Julia Scheib da zuzusehen. Hast du irgendwie Gedanken zu ihr noch oder zu dem Rennen am Samstag?
Ja, gut, zu Julia Scheib hast du im Endeffekt schon alles gesagt. Ich erinnere mich, dass du sie immer wieder erwähnt hast hier und da auch gesagt hast, hey, das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber bringt die Dinge nicht runter. Dann diese Gesamtsituation, Riesenslalom, wirklich als Kernproblem, das hatten wir ja gemeinsam ausgemacht. Das hatte Österreich nicht exklusiv, sondern auch die deutschen Damen waren da tatsächlich so ein bisschen in dieser Disziplin wirklich weit weg und weit hinterher. Und klar, jetzt so reinzustarten, ist natürlich einerseits für sie super, für den Verband super und sollte auch dem Team im Endeffekt einen gewissen Push geben, weil was für Teamdynamiken entstehen kann, haben uns wieder mal die Amerikanerinnen gezeigt. Also wow, das war ein brutal gutes Wochenende und da sind ja auch Kandidatinnen dabei, ja, die extreme Rückschläge erleiden mussten. Nina O'Brien da ganz vorne weg, die dann die Bestzeit sogar fährt im zweiten Durchgang. Zweitbeste Laufzeit, Paula Molzahn. Drittbeste Laufzeit, AJ Hurt. Viertbeste Laufzeit, Lara Gut-Behrami, die hat sich da so ein bisschen reingeschlichen, aber auch Michaela Schifrin, die vierte wird am Ende mit der siebtbesten Laufzeit. Und dann hat man Elizabeth Bocock sogar mit der fünften Laufzeit. Also die haben da die Laufzeiten 1, 2, 3, 5 und 7 runtergeballert. Was ist das für ein Kollektiv? Und wenn es innerhalb einer Mannschaft stimmt, das merkt man bei ihnen an allen Ecken und Enden, dann kann das so einen Flow erzeugen, den du im Endeffekt über das gemeinsame Training mitnimmst. Wenn du weißt, hey, ich gehe ans Limit, wenn ich im internen Training ganz vorne bin, bin ich auch in der Weltspitze gut dabei, weil so viele eben da vorne mit drin sind und Paula Molzahn gefällt mir immer besser. Diese Entwicklung ist so gut in den letzten Monaten. Also, wenn wir die Sommermonate da mal rausstreichen, ich glaube, ich wisst, was ich meine. Das Potenzial war schon immer da, aber sie bringt es jetzt tatsächlich auch runter, auch in schwierigen Momenten, weil die war ja eigentlich schon draußen an dieser einen Stelle. Also,
Genau.
wie sie das gerettet hat, Wahnsinn,
Im
unglaublich.
Steilhang aufgesessen, gell? Ja, hat
Ja,
sicher eine halbe Sekunde gekostet. Also das war
ja.
richtig stark, der Safe.
Und
Ja.
Steilhang in Sölden ist steil. Also, da müssen wir nicht drüber reden. Und ja, diese Dynamik ist super gut zu sehen. Und ja, Lukas, du hattest ja gesagt, glaubst, Schifrin wird da die Dinge wegdominieren. Sie hat schon gezeigt, ich meine, diese Pause, Riesenslalom, ja, und dann wieder versucht, so reinzukommen. Sie hat es ja auch immer gesagt, das schwingt schon noch ein bisschen mit. Da wird sie noch Anlaufzeit brauchen. Ich bin sehr, sehr, sehr auf den Slalom in Levi gespannt. Wirklich sehr. Weil ich hatte ja dich da ein bisschen zurückholen müssen, habe gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob die Dinge da wegdominiert. Und auch, dass eine Lara Gut-Behrami sehr entspannt wirkt, es ist ja immer so eine Sache. Also wir hatten es heute auch, weil wir bei den einen oder anderen Fahrer mal angesprochen haben, wie lange geht die Karriere noch? Und heute war gerade bei so älteren Semestern wie Romit Baumann oder Annalena Dürr, Ich darf ältere Semester sagen, ich bin nämlich noch älter als die. Also
Ja.
Opa erzählt jetzt von der Einkleidung. Und die haben gesagt, für sie ist es so, dass sie das dann eher so empfinden würden, wie wenn ich nur noch abarbeite. Und so sagt, so wie man sagt, ich gehe in 2 Wochen in Urlaub und dann sage ich, mache noch das, ich mache noch das und dann bin ich weg. So, und das ist so nicht deren Mindset. Gibt aber auch andere Athleten, die sagen, mit einer Entscheidung, ich beende die Karriere, bin ich im Endeffekt frei und sage, ich genieße jetzt nochmal und sage, okay, ich fahre vielleicht an Ort XY nicht gerne, aber es ist zum letzten Mal und versuche ich da noch das Beste rauszuholen, um den Ort auch in gute Erinnerung zu behalten. Lara Gut-Bahrami ist, glaube ich, immer gern nach Sölden gefahren. Sie war dort immer gut und ist dort auch gut. Aber wenn du so in eine Saison reinstartest, die in Sölden immer eine Blackbox ist, weil keiner weiß wirklich, wo er steht, wenn alle mit ihrem wirklichen Setup dann da rangehen, unter oft schwierigen Bedingungen, gerade auch was die Piste, Sichtverhältnisse etc. angeht und ein sehr anspruchsvoller Kurs, dann ja, wird das im Riesenslalom definitiv kein Selbstläufer für Schiffrin, obwohl, und Marta Bassinos Verletzung war ja nach unserer Folge, also das ist echt tragisch für die Italienerin. Habe heute auch mit einem Kollegen aus Südtirol gesprochen und du hast im Endeffekt, also mit Brignone, die Heimspiele von Federica Brignone in Italien in dieser Form der letzten Saison. Es ist tragisch bei dieser italienischen Meisterschaft. Geht im Endeffekt dieses ganz große Ding, geht da den Bach runter und dann erwischt es auch noch Marta Bassino, die, wenn sie wieder in Form gekommen wäre, auch eine Kandidatin für Medaillen gewesen wäre. Und wir wissen, Olympische Spiele schreiben dann ihre eigenen Geschichten und es hätte eine Geschichte in Abwesenheit von Brignone von Bassino werden können. Game over, Olympia ist für sie vorbei. Ja, und es hat ein bisschen zynisch geklungen, aber er und ich habe dann ihm zugestimmt und gesagt, so wie wir die Gotcha kennen, auch mit ihrem Glück und mit ihrer Fahrweise, wird es die vielleicht auch noch erwischen. Und dann gehst du komplett blank dahin. Und das ist für so ein starkes Team, wäre das extrem bitter. So, ja. Also, ja, es sind schon Geschichten, die jetzt einfach hier da sind und die geschrieben wurden und ja, mal schauen, was es im österreichischen Team, ob es tatsächlich was bewirken kann. Dann gibt es natürlich auch solche, die sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Das habe ich mir bei Alice Robinson auch anders vorgestellt. Wir reden hier immer noch von dem 8. Platz, aber wo kommt sie her? Was hat sie uns letztes Jahr gezeigt? Sie war die Einzige, die im Riesenslalom mit Brignone mithalten konnte.
Ja.
Und da war das in Summe auch mit dem Rückstand von fast 2 Sekunden. War das schon viel, gell? Auch eine Sarah Hector hat 2 Sekunden, liegt sie zurück. Eine Srinka Ljutic hat den zweiten überhaupt nicht gepackt. Aber klar, eine Srinka Ljutic ist natürlich noch mal deutlich jünger sogar als Robinson. Und Slalom ist eigentlich ihre Paradedisziplin. Also es sind schon ein paar Geschichten dabei. Und ja, was so im Endeffekt, was du gesagt hast, wenn Julia Scheib nicht gewesen wäre, wäre die ÖSV-Bilanz nicht gut. Das trifft dann im Endeffekt auch auf die Schweizerinnen zu, die sich hier wieder voll auf Lara Gut-Bahrami verlassen können. Camille Rast ist, denke ich, für sie ordentlich mit Platz 15 in Summe, Lauf 13. im ersten, Lauf 14. im zweiten. Sie ist die Slalom-Weltmeisterin. Sie baut natürlich voll auch auf diese Disziplin, kann damit im Endeffekt auch zufrieden sein. Aber ansonsten, ja, was war es aus Schweizer Sicht schon auch eher dünn. Also Vanessa Kasper 29, Wendy Holdener 30. Da steckt definitiv mehr drin. Und ja, müssen wir sehen. Es ist aber wieder mal so, dass es viele Nationen gibt. Alle Altersstrukturen sind im Endeffekt mit dabei. Von Jahrgang 91 bis Jahrgang 2005, was das Geburtsjahr angeht. Also da können wir uns auf, ja, eine heiße Disziplin, die total umkämpft sein wird. Also gerade bei den Damen, da sehe ich keine, die das Ding wegdominieren wird. Und ja, weil die Brignone hat es ja ein bisschen langweilig gemacht, muss man dann immer dazu sagen. Wenn du so super Superstars hast, aber eigentlich weißt, wenn sie durchkommt, gewinnt sie. Das ist es jetzt nicht. Und ich glaube, das wird eine der ausgeglichensten Disziplinen, die wir in dieser Saison sehen. Und ja, dann würde ich ganz kurz zu den Deutschen was sagen. Und Lukas, du hast drauf gewartet. Es ist die halbe Liqui Moly
Na,
Olympiamon. Ja, da sind wir
das
wieder.
ist
Da
die
sind wir wieder.
Rubrik, jawohl,
Da
herrlich.
sind wir wieder. Ich werde euch damit nerven bis Olympia, bis ich nicht mehr kann. Ja. Lena Dörr hat sie geknackt im Riesenslalom. Und sie war letztes Jahr schon wirklich gut in Sölden, hatten wir ja drüber gesprochen und hat sie bestätigt. Also, das ist auf Platz 14 wieder ein echt guter Auftritt und habe Lena heute auch gefragt und sie sagt, wie letzte Saison, Riesenslalom voll im Plan, in ihrem Plan drin. Und sie will im Endeffekt jeden Riesenslalom fahren. Das ist jetzt ihre zweite Disziplin. Da geht sie voll drauf. Gab ja Jahre, wo sie gesagt hat, nee, ich konzentriere mich voll auf den Slalom. Das ist jetzt nicht der Fall. Und an ihr werden wir noch Freude haben, weil sie jetzt natürlich auch sagt, hey, der Riesenslalom ist für mich jetzt was anderes, als es vor 3, 4 Jahren der Fall war. Weil da hatte ich die Startnummer 50. Und jetzt habe ich die Startnummer 17 hatte sie jetzt in
17, ja.
Sölden. So, und mit den Ergebnissen, die sie jetzt hat, die sie jetzt einfährt, verbessert sie sich natürlich und umso besser wird die Startnummer. Und dann heißt es, ja, da hat sie definitiv Aktien mit drin. Und wenn mal alles aufgeht an dem Tag und die Konkurrenz ein bisschen auslässt, ist da auf jeden Fall sogar ein Podestplatz drin. Und Olympia schreibt die besonderen Geschichten. Wer weiß, was da passiert. Aber klar, ist zu weit gegriffen. Nichtsdestotrotz, Lena Dörr, guter Auftritt, halbe Norm. Wer sich nicht mehr erinnern kann, ist aber jedes Jahr identisch. Ein Platz unter den Top 8, zwei unter den Top 15. Das ist die interne Vorgabe des Deutschen Skiverbandes. Letztlich entscheiden noch die Trainer. Solltest du irgendwo mal mehr Athleten als Startplätze haben, aber das ist im Deutschen Skiverband eigentlich nicht der Fall. Wer diese Dinge knackt, der ist dabei. Ja, und Lena kann das Köfferle packen für Cortina, weil bis Februar sind wir uns, denke ich, alle einig, wird noch ein Platz unter den Top 15, egal in welcher Disziplin. Also diese Norm ist disziplinübergreifend, wird da dazukommen. Ja, nicht ganz so happy war im Endeffekt Emma Eicher. Aber gut, letztes Jahr hat sie den Finaldurchgang nicht gesehen. Jetzt ist es 28. Ein paar Pünktchen hat sie mitgenommen. War nicht zufrieden mit ihrem Skifahren, sagt sie selber. Aber ja, ich habe die heute wieder gesehen. Also die ist so entspannt und so ruhig und wird immer eloquenter und schlagfertig und sagt, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Die ist so cool, Mann. Die will einfach nur Skifahren. Und dann hat sie wieder gesagt, ja, ich habe im Sommer schon ein bisschen Medientraining gehabt. Und dann gefragt, hat dir das Spaß gemacht? Hat sie gesagt, nee, Skifahren macht mir mehr Spaß. Und dann lacht sie immer so verschmitzt. Also, wenn da jetzt schon wieder irgendjemand sagt, oh, und Gesamtweltcup, der ist ein wirklich mittelfristiges Ziel. Das wurde heute auch immer wieder betont. Und dann haben wir sie gefragt, ja, immer, willst du wieder alle Disziplinen fahren? Ja. Und wir so, warum? Ja, weil es mir Spaß macht, hat sie gesagt. Und dann guckt sie dich an. Und dann stößt du als Reporter manchmal auch an Grenzen. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es ist einfach so völlig unbekümmert. Weil sonst gibt es ja immer diese Standardantworten und sie sagt einfach ja und ja, warum? Ja, weil es mir Spaß macht. Und dann muss man an so einer Stelle, ich habe dann auch wirklich nochmal gefragt, ja, und das Reisen und sowas, ist das nicht zu anstrengend? Die hat gesagt, nö, ich mag die Leute, mit denen ich unterwegs bin, finde die anderen Orte eigentlich ganz cool, kann mich da gut erholen und ich fahre lieber Rennen, anstatt dass ich trainieren muss oder soll. Und dann sind es oft, weißt du, wir begegnen ja so vielen verschiedenen Menschen und Köpfen mit mal abstrakteren Gedanken und versuchen uns natürlich qua Beruf auch immer reinzuarbeiten, hineinzuversetzen. Und was könnte jetzt da die tiefere Ebene, der tiefere Sinn dahinter sein? Die sagt einfach ja und dann fragst du ja warum? Ja, weil es mir Spaß macht. Ja, das Reisen stört dich nicht? Nee, stört mich nicht. Und dann sage ich, ja gut, okay. Dann finde ich das einfach cool und wir reden übers Skifahren und das Einzige, was Emma will, sagt sie selber auch nach Zielen, ja, ich will gut Skifahren und schnell Skifahren und dann werden schon Ergebnisse kommen. Ja, und es kann manchmal simpel sein auf dieser Welt. Gut für uns, sonst bräuchte es uns nämlich niemand, dass es nicht immer so simpel ist, sondern dass es schon auch Geschichten gibt, die erzählt werden, aber es tut dann als Kontrast tatsächlich auch gut und wenn man auch sieht, dass sie sich trotz dieses Weltcupsieges und dieser Weltcupsiege, ja, und wirklich dieser klaren Perspektive, die sie hat, dass sie einfach Bock auf Skifahren hat und ihr eigentlich alles andere relativ egal ist. Und das, ja, ist cool. Ich mag sie total gern und sie hat wirklich dann auch, was ihr Deutsch angeht, das war am Anfang extrem schwierig, mit ihr zu sprechen. Super gut geworden, aber ist trotzdem unglaublich authentisch geblieben. Und deswegen, ja, sagt sie, nö, ist nicht zufrieden, kann sie besser, hofft, dass es bald zeigen wird, dass sie es besser macht und machen soll. Und deswegen gibt überhaupt keinen Grund, jetzt zu sagen, oh Mensch, nur 28, unsere Weltcupsiegerin, immer langsam. Sölden ist immer noch Sölden. Das, denke ich, wissen alle einzuordnen, darf man nicht so hoch bewerten und deswegen. Oh.
Herrlich. Hoffentlich behält sie sich das, ja.
Ja,
Hoffentlich verliert sie
da
dieses
mache ich mir ehrlich
Kurzsichtsein.
gesagt keine
Herrlich.
Sorgen, Lukas. Also, ich
Ja,
glaube nicht,
super.
dass da irgendwann der große Switch kommt.
Ja,
Kann mir nicht vorstellen.
absolut, ja. Ich würde noch einmal kurz zum Podium zurückkehren, vor allem zu Gut Berham. Ich fand das Bild, das du da gezeichnet hast, von einer Genusstour, anstatt das als Abschiedstour zu sehen, irgendwie sehr gut und sehr treffend. Ich glaube, das ist sehr cool. Ich habe sie auch mal, sie hat auch kurz erzählt, dass ihre Mutter so ziemlich fast immer dabei sein wird in dieser letzten Saison, dass ihr das auch irgendwie wichtig ist. Der Papa war ja sowieso viele Jahre immer dabei als Trainer auch, also auch auf der Piste mit dabei, ja. Und die hat auch einen Schnitzer bei der Einfahrt Steilhang gehabt, kann ich mich erinnern, der lange Zug, also auch da trotzdem schnell gewesen in dem Abschnitt. Ja, die wird auch gefährlich sein. Und ja, zur Michaela Schifrin würde ich gerne sagen, sie ist Vierte geworden und das mit der Startnummer 20, das klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch, aber für Söldenverhältnisse ganz traditionell schon immer die hohen Startnummern eher benachteiligt. Das fand ich dann schon sehr, sehr gut. Und was mir wieder erst aufgefallen ist, dass sie ja auch im Riesenslalom die meisten Weltcupsiege überhaupt hat mit 22. Keine andere hat mehr. Ich bleibe bei meiner These, dass sie die Kugeln in Slalom und Riesenslalom holen wird und auch in beiden Disziplinen Gold holen wird in Cortina. Das sage ich jetzt hier. Also I double down on my bet, sozusagen. Ja. Ich gehe da all in.
Nicht
Und
schlecht, nicht schlecht, Lukas.
ja, na,
Das schreibe ich mir ganz genau auf, mein Lieber.
Kannst mir dann
Ja,
sehr gern drauf aufhängen.
kennst du ja.
Na, überraschend viel Reaktion dabei auch im Ziel von ihr, gell? Also das war das so wichtig, so erleichternd auf einem Hang, wo sie auch in den vergangenen Jahren, ja, sie hat schon mal gewonnen da, aber wo sie sich auch nicht so leicht getan hat. Ich war jetzt 2 Jahre auch dort und auch da war sie nicht ganz, ganz vorne mit dabei. Also da war sie irgendwie sehr erleichtert und für ihre Verhältnisse finde ich sehr starke Reaktion da auch gezeigt im Ziel. Hat mir sehr gut gefallen und ich finde, da ist alles voll auf Kurs. Nochmal ganz kurz zu den Österreicherinnen, zwei, drei Kommentare. Was mir aufgefallen ist, Katharina Lienzberger ist eine Markenkollegin von Julia Scheib und da ist genau das Gegenteil der Fall. Also da ist kein Vertrauen da ins Material, was wir irgendwie bei der Julia Scheib gesehen hätten. Finde ich, ja, also da sieht man auch wieder, wie filigran dieser Sport ist. Das ist eigentlich unglaublich. Steffi Brunner, ja. Finde ich, war eine gute Fahrt bis zur Mitte, Steilhang im ersten Lauf. Dann hat sie da die Ski ein bisschen überkreuzt, kommt mir vor. Ich habe dann auch keine Slow-Mo mehr gesehen. Und dann war sie unsicher. Und das irgendwie auch im zweiten Lauf. Also da ist, ja, schade. Ich freue mich für Nina Astner, die hat ihr bestes Ergebnis im Weltcup eingefahren. Ja, mit Platz 24 klingt das nicht so berühmt, aber hey, schon sehr cool. Und zwar, die Art und Weise, wie sie das geschafft hat, also ich nehme es vorweg, sie bekommt meinen Felix der Woche, weil sie hat im ersten Durchgang einen Stock verloren und den zweiten sich dabei gleichzeitig gebrochen und ist dann nur mit einem halben Stock, also eigentlich mit keinem Stock so wirklich ins Ziel kommen und hat da die letzten 15 Sekunden, 20 Sekunden ohne Stock gefahren und hat sie qualifiziert für den zweiten Lauf. Also das war absolutes Highlight. Aus meiner Sicht, ja. Und vergangene Woche haben wir über Sofia Gottschalk gesprochen, ja, dass die da im Riesenslalom noch einen Schritt gehen müsste, um ja relevant zu werden für eine Kandidatin auf dem Gesamtweltcup. Ja. mit der Hand eingefädelt im Steilhang, davor auch schon ordentlich gerutscht, also auch da schon nicht so auf Kurs gewesen. Das war nix, sie ist ausgeschieden. Und ja, da hat man dann die Brignone sogar im Ziel gesehen. Die war in Sölden dabei. Hat sich dort auch gezeigt und hat da ja auch sich ein bisschen erschrocken bei dem Sturz von der Sofia Gotsch, aber ja, da ist nichts Gröberes passiert, glaube ich. Ja, Tobias, ich würde sagen, kommen wir schon langsam zum Sonntag. Eine Sache habe ich noch zu den Frauen. Extra für dich. Ich erwähne es hier. Die Lindsay Vonn ist auf dem Cover des Time Magazine, habe ich mir hier aufgeschrieben. Jetzt habe ich das auch erwähnt. Tobias ist sehr erfreut. Am Sonntag, ja. Ich bin auch sehr erfreut über das Rennen am Sonntag, muss ich sagen. Ja, Marco Odermatt hat das gewonnen. Das hat er jetzt schon, ich habe es da, Statistik. 26 der vergangenen 41 Rennen hat er gewonnen. Sein 46. Weltcupsieg. Und 36 der letzten 41 Rennen war er auf dem Podest im Riesenslalom. Also das sind irre Zahlen. Das ist wirklich Wahnsinn. Er hat ja auf dieser verkürzten Strecke gewonnen. Das obere Flachstück hat man weggenommen, weil da einfach der Wind auch zu stark war. Gute Entscheidung, weil dann auch weniger Strecke quasi zum Präparieren, zum Herrichten war im zweiten Lauf absolut richtig so. Und ja, ich finde, Marco Odermatt, der war schlagbar an dem Tag. Das war nicht astrein, aber man muss ihm eben sagen, ja, er wurde eben nicht geschlagen, weil es keiner so wirklich das Puzzle dann zusammengefügt hat. Der ihm am nächsten gekommen ist, war Marco Schwarz. Der ist Zweiter geworden vor Atle Lee McGrath. Marco Schwarz, ja, dieses Ergebnis rennt bei mir natürlich auch offene Türen ein. Bin ein großer Fan von Marco Schwarz. Das wissen treue Hörerinnen und Hörer von Après-Ski natürlich. Marco Schwarz war super emotional, gefällt mir sehr. Man merkt ihm wirklich, finde ich halt, ja, auch den Spaß an, den er jetzt wieder hat, daran, dass er wieder im Flow ist, dass er wieder quasi voll andrücken kann und es funktioniert. Also so laut, wie der gejubelt hat, auch im Ziel, das tut irgendwie sehr, sehr gut. Das ist ganz, ganz fein. Hat sie dann schon auch irgendwie bei der Siegerehrung nicht die Skibrille runtergenommen. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Das war, glaube ich, auch schon Absicht, damit man da irgendwie nicht so reinzieht in die Tränen, die er vielleicht bekommt. Das war dann eh im ORF-Interview auch gut zu sehen. Hat dann ja da sehr offen gesprochen davon, von einem sehr zarten Jahr, dass er irrsinnig glücklich ist. Er hat gesagt, ich habe viel gehadert mit dir, mit mir, nicht mit dir. Den größten Druck, den hat er sich ja auch irgendwie selbst gemacht. Ich kann mir das, ja, ich stelle mir das ja öfter mal vor, wenn du dann schon an der Spitze warst, wenn du schon Rennen gewonnen hast, dann kommst zurück, gibst eh alles, machst wirklich nichts anderes und dann geht's eben nicht. Das muss so frustrierend sein. Also das nicht nur im Skisport. Ich finde das ja generell sehr, sehr heftig. Ja, er hat gesagt, es hat lang gedauert, das Ganze. Nach dem Kreuzbandriss in Bormio da, er war auch im Training nie bei den Schnellsten dabei, hat er erzählt. Und jetzt war er es aber, ja, im Rennen hat er da zugelegt. Und natürlich ist er darauf angesprochen worden, ob er jetzt irgendwie da Marco Odermatt fordern kann in der Saison. Und er ist das wirklich sicher 10-mal gefragt worden. Und er sagt, naja, sicher würde ich mir es wünschen, dass das ein Duell wird. Aber er hat auch gesagt, also das ist Wahnsinn. Ich muss in drei Disziplinen abliefern, damit das klappt. Und das Problem, das er hat, ist, dass er im Slalom in Levi dann eine Startnummer knapp unter 30 hat. Da muss er sich erst wieder zurückkämpfen. Also da ist der Weg noch deutlich länger auch. Er sagt aber auch, ich habe auch mehr drauf, als nur die Startnummer 28, 29 zu haben im Slalom. Ne? Also es hat mich irgendwie sehr gefreut, vor allem wie der dann so emotional war. Also aus österreichischer Sicht, Tobias, du kannst es dir vorstellen wahrscheinlich. Ja, es war irgendwie ein sehr unterhaltsames Rennen. Vor allem, weil man dann noch, ja, drei Österreicher unter den Top 6, das, was die Amerikanerinnen bei den Frauen sind, gelingt tatsächlich Österreich bei den Männern. Platz 4 Stefan Brennsteiner, Platz 6 Raphael Haser, unser geliebter Riesenslalom-Weltmeister. Raffi Haser hat sich von 17 auf 6 nach vorgearbeitet im zweiten Durchgang mit Laufbestzeit, mit einem Top-Schlussteil. Und er sagt dann trotzdem im Interview, ich habe noch Luft nach oben. Also das gefällt mir auch sehr. Das muss ich sagen, die Mentalität gefällt mir sehr. Das ist genau der richtige Ansatz. Richtig, richtig cool. Stefan Brennsteiner. ja, bringt für mich da eine Konstanz rein irgendwie. Der ist in den Top 7, hat dieses Rennen eröffnet mit Start Nummer 1. Ich finde auch ist für mich voll natürlich. Ja, der gehört zu den 7 besten Riesenslalomläufern, fühlt sich natürlich an für mich. Und er hat aber ein Problem, nämlich wenn es flach wird. Er hat bei beiden Durchgängen im Flachteil sehr viel verloren. Hat gut ausgeschaut, was er da gezeigt hat. Und er sagt aber selber zu dem Flachen, ich arbeite so viel dran, ich habe wirklich noch nichts gefunden, was da irgendwie funktioniert. Aber er sagt auch, so flach wie unten in Sölden in dem Teil wird's selten in der restlichen Saison. Das ist seine gute Nachricht. Tobias, ja, genau, zum dritten würde ich gern sagen, Adler Lee McGrath, der ja wirklich schon einige Podestplätze hat in Technikrennen. Aber ich bin ein toleranter Mensch, ja. Aber, und das ist eh schon problematisch, wenn man einen Satz so beginnt, aber das mit seinem Bart, ich weiß nicht. Das muss echt nicht sein, dass er sich da ein halbes Gesicht abrasiert und die andere stehen lässt. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich weiß, woher es kommt, aber das muss echt nicht sein.
Woher kommt
Damit
es
kann
denn?
ich
Das weiß
nicht.
ich gar nicht.
Na, das war der italienische Hochspringer, der hat das
Ach,
gemacht. Ja.
Tambieri oder wie er heißt, der
Genau,
Olympiasieger.
ja, stimmt,
Ja.
genau. Du hast sogar den Namen parat. Ja. Von dem hat er sich das, glaube ich, abgeschaut. Ja. Das ist dann irgendwie
Ja.
so.
Also es wäre ein klassischer Fall. In Wien würde man sagen, du, das nächste Mal gibt es ja Anzeigen.
Ja,
Ja. Wenn
stimmt,
es so
ja.
rumläuft, gibt es ja Anzeigen.
Ja. Na, gefällt mir nicht. Aber gefällt es dir besser? Oder was bleibt für dich hängen von dem Rennen am Sonntag? Es gibt ja auch diese mächtigen drei im DSV, die sich mittlerweile immer mehr etablieren und einen Comeback. Also es gibt ja genug Geschichten auch aus deutscher Sicht.
Ja, es bleibt in erster Linie, fangen wir mal mit Marco Odermatt an, mit dem, der da unten wirklich dann sagt, I'm still here. Also das, was wir immer für selbstverständlich halten, Marco Odermatt startet, gewinnt, ist für ihn offenbar nicht so selbstverständlich, sondern für ihn ist es auch immer wieder, sich selbst zu beweisen. Ja, kann ich es noch? Bin ich noch so gut? Kann ich dieses Level halten? Ein Klassiker im Bereich der Sportphrasen ist, gewinnen ist leicht. Erfolge halten. Das ist die wirkliche Kunst im Spitzensport. Und durch so eine Aussage kriegt es eine andere Dimension, wenn er sagt, I'm still here, als hätte jemand gezweifelt, dass er je weg gewesen wäre. Aber irgendwie unterbewusst muss er wohl sich selber auch immer zeigen, okay, ich bin da, ich kann es auch bei diesen Verhältnissen, die echt schwierig waren, das Ding dann am Ende wirklich runterzuziehen. Und das ist Punkt 1. Marco Schwarz, also, dass man jetzt überhaupt dann denkt, über Gesamtweltcup, ihm da Fragen zu stellen, drüber zu reden. Also, sorry, dann soll man sich mal die Krankenakte der letzten Jahre anschauen. Nein, der soll erst mal schauen, dass er wieder gesund bleibt und wieder auf dem Niveau Skifahren kann, das er drauf hat. Und das muss nicht jede Woche passieren, aber dass er eben diese Konstanz wieder findet und vor allen Dingen fit und gesund bleibt und mal Richtung Olympia schauen kann. Weil wenn er das bis dahin hält und da wirklich wieder auch das komplette Vertrauen in den eigenen Körper hat, weil das Vertrauen geht natürlich mit jeder Verletzung, schwindet das ein bisschen und es braucht Zeit, bis es aufgebaut wird. Und wenn er das Vertrauen wiederfindet, dann könnten wir bei Olympia tatsächlich über ihn sprechen, weil das habe ich nicht zugetraut und das hat mich trotz unserer Nicklichkeiten immer gerade mit Marco Schwarz wirklich gefreut für ihn, dass es so zurückgekommen ist. Ja, und aus deutscher Sicht, das hat es sich ja angedeutet, dass gerade dieses Riesenslalom-Team im Kollektiv auch gut ist und dass Anton Grammel da so ein bisschen in die Rolle des Leaders jetzt gerade hineinwächst. Das hat es sich schon angedeutet. Im letzten Jahr, wo eine super WM gefahren ist, wo es zweimal in die Top 10 ging, Richtung Saisonfinale hinten raus, wird dann auch die Startnummer 19 belohnt. Aber hey, 11. Zeit im ersten, 13. Zeit im zweiten, insgesamt der 11. Rang. Und ja, es ist natürlich, was ist es, Lukas? Die halbe Liqui Moly Olympianorm. Und die jetzt schon eingefahren. Und ich hatte ja tatsächlich Sorgen. Und ich hatte es dir ja auch geschickt, weil, und jetzt kommt auch wieder ein alter Karlauer unseres Podcasts, es hieß, Und das hat Wolfi Maier heute
Ich
bestätigt.
habe es gelesen.
Der Anton
Ja.
Grammel ist nach dem letzten Rennen der letzten Saison, ist der unmittelbar ins Training und hat gepumpt wie ein Weltmeister. Und kam dann zum Trainingsstart. Also da ist dann, liegt dann ein knapper Monat immer zwischen Saisonfinale und offiziellem Trainingsauftakt. Und dann hat der Meier, der deutsche Alpindirektor, erzählt, boah, und die haben alle geschaut, oh, was ist mit dem Anton Grammel passiert? Also der hat richtig zugelegt an Muskelmasse.
Hey.
Und dann sagt Wolfgang Meier auch, das ist das, wohin wir unsere Athleten auch in Zukunft erziehen wollen. Die müssen auch mehr Selbstverantwortung übernehmen. Nicht alles vordiktiert werden und alles strikt nach Trainingsplan XY. Jeder ist im Endeffekt auch dafür verantwortlich, dass er seinen individuellen Weg mehr geht und mehr gestalten kann. Und da haben sie alle sehr, sehr lobend über ihn gesprochen und die Ergebnisse sind gut. Er ist 27 Jahre alt. Das ist ein völlig gutes Skialter, in dem du im Endeffekt dich auch noch in eine Richtung entwickeln kannst. Und die Entwicklung ist recht steil und er zieht auch die anderen mit. Das ist das, was ich vorhin wieder gesagt habe. Leute, wenn wir über die US-Frauen sprechen und diese Dynamik merkst du jetzt in dem Riesenslalom-Team. Ein Fabian Graz wird 17. Jonas Stockinger wird 19. Alex Schmid, der so lange weg war. Und wenn du so lange raus warst und dieses Knie nicht zum ersten Mal schwer verletzt war, und dass du dann reinkommst und gerade in Sölden siehst nichts. Was hat Strasser heute gesagt? Du siehst nichts, Scheißpiste, dann musst du dich da irgendwie runter quälen. Und dass du das tust und das mit dem Knie, mit der langen Pause, dann gleich wieder in den zweiten Durchgang fährst, super für ihn. Und das wird ihm auch wahnsinnig gut tun, das mit Grammel, mit Graz, mit Stockinger, dann auch welche da sind, die sagen, hey, wir haben hier ein Team, wir können hier gemeinsam arbeiten und ein großer Vorteil jetzt vor allen Dingen für Schmid und das stimmt mich entsprechend auch zuversichtlich, ist, dass es jetzt tatsächlich dauert, bis wir den nächsten Riesenslalom sehen. Ja, hab's jetzt gerade gar nicht auswendig. Es ist
Muss im Dezember sein, gell?
in Copper Mountain am
Ja.
28. November. Also da ist jetzt noch ein Monat Zeit, um im Endeffekt weiter Vertrauen, weiter Stabilität in das Knie und in das Vertrauen natürlich in den ganzen Apparat zu bekommen. Und deswegen bin ich da zufrieden. Wolfgang Mayer war nicht 100% zufrieden, sagt, da geht noch mehr und man will auch mehr. Und ja, liegt natürlich auch daran, dass man in der Saisonanalyse bei den deutschen Herren, da wurden uns schon noch mal Zahlen heute auch genannt. Ja, da ist einiges schiefgelaufen letzte Saison. Nimm aber, würde ich vorschlagen, Lukas, mit in die Zeit vor Levi, weil was wollen wir groß auf die Slalom-Saison schauen? Wir können kurz den Kalender runterballern, aber Slalom ist Slalom, wissen wir alle. Da braucht man nicht groß Kaffeesatz lesen, dann würde ich sagen, nämlich genau diese Themen, die ich von heute waren wirklich spannende Aspekte dabei, jetzt nicht nur aufs deutsche Team bezogen, sondern auch so insgesamt. Ich bin mal wieder mit meinem Parallelrennen allen auf die Nerven gegangen und will Deutschland jetzt zur Slalom-Nation machen. Das wurde abgebügelt von meinem Freund Wolfgang Mayer, aber mei, gehört dazu, ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, ich packe diese ganzen Sachen ein und nehme sie einfach mit in unsere nächste Folge, weil
Genau.
wir haben ja heute schon schön geplaudert über Sölden und deswegen, ja, was können wir zum Herrenrennen vielleicht noch sagen? Also Loïc Méillard und Sölden, ob die noch Freunde werden, schwierig, weiß ich nicht, aber er hat schon seine Punkte mitgenommen als 14. Das ist in Ordnung, aber das darf man auch natürlich auch nicht überbewerten, weil, wie gesagt, er und Sölden, ich glaube, Platz 5 2002 war mal, hab's mir vorhin geöffnet, ja, er ist 2020 mal Fünfter geworden. Das war das Beste, was er in Sölden bisher hingekriegt hat. Also da müssen wir jetzt auch noch nicht alles abschreiben, was wir ihm, vor allen Dingen ich ihm zutraue. Deswegen immer ruhig bleiben, immer cool bleiben. Ja, auch gilt auch für Henrik Kristoffersen. War im Endeffekt jetzt auch nicht sein Paradetag. Nichtsdestotrotz, Platz 7, völlig in Ordnung. Wienerze hat mich überrascht im Riesenslalom. Achter Platz, dritte Laufzeit im zweiten Durchgang. Hat halt ja auch typisch natürlich mal wieder einen guten Slot erwischt, hat einen super Lauf erwischt. Und ja, der Panther ist zurück mit Platz 18. Ja, das ist doch alles jetzt erstmal ein Vorgeschmack. Ich glaube, wir brauchen jetzt heute noch nicht uns selbst und euch da draußen die Skiwelt erklären. Das wäre unseriös. Pinero Broten, schlechter Saisonstart, rausgeflogen im ersten Durchgang.
Ja,
Und
hast du das mitgekriegt? Der hat ja erzählt, dass er
ja.
beim Rauffahren ein Reh umgefahren hat, quasi seine Crew. Aber dann hat es ihm der Rainer Pariersek nicht geglaubt. Das war ja auch weird. Der hat immer da einfach, na, der schwindelt ja nur. Was? Und dann fragt er nochmal nach und dann, nur weil der Porten nicht sagt, ja, wirklich, ich, so, ja, auf einmal, na, es war großartige Unterhaltung auch,
Ja,
ja.
aber stört natürlich
Aber,
in der Wettkampfvorbereitung, gell? Die
ja, da hat
sind
irgendwie, da
so
irgendwie,
drin im Tunnel und
ja.
das macht dich nicht frei und nicht locker und das ist
Ja.
das Letzte, was du gebrauchen kannst
Voll.
vor so einem Saisonstart. Also, ja.
Ja. Ja, was ich noch mit dir, also kurz nur erwähnt, diese Wellen in Sölden waren dann recht underwhelming. Das war so wurscht. Hat dann, ja, ein bisschen, weil Neuschnee drin war, weil es ein bisschen langsamer war dann dadurch auch. Aber ja, hättest du mir das nicht im Vorhinein gesagt, hätte ich es nicht gewusst, weiß ich gar nicht, ob wir das alle so erkannt hätten, dass da was anders
Ja,
ist.
das sehe ich
Ja.
nämlich genauso.
Ja.
Und als du mir geschrieben hast, also der Lukas hat bei der Hochzeit nur an die Wellen in Sölden gedacht. Das kann ich euch jetzt berichten. Er hat mir gleich geschrieben, und machen sich die Wellen bemerkbar? Ich habe ihm geschrieben, Scheib gewinnt, jetzt holen wir den Gesamtweltcup, jetzt werden wir Weltmeister, wie es halt in Österreich immer so ist. Und dann war natürlich gleich die Frage, und machen sich die Wellen bemerkbar? Da habe ich extra nochmal nachgeguckt, weil es mir tatsächlich, klar, ich bin dann im Live-Ticker drin, habe nicht das Auge für die absolute Präzision. Und wie du sagst, ich habe dir auch geschrieben, Game Changer ist es keiner. Und ich glaube,
Ja,
das
voll,
können wir so stehen lassen. Eine neue Grafik gibt's und da werden wir sicher auch noch mal drüber sprechen. Jetzt, Lukas, entlasse ich dich aber nicht. Wie gefällt dir das deutsche Outfit mit diesem lila Touch?
ich habe das noch nicht gesehen. Also ich muss es nachreichen. Ich habe
Schaust
mir
du
auch
doch mal.
schon,
Ich schicke dir nachher auch eine WhatsApp und
perfekt,
dann nehmen
ja.
wir das doch auch mit. Dann kann hier
Unbedingt.
Modepapst
Ich habe
Lukas
mir nämlich
Zara.
auch natürlich Anzüge von den USA und Frankreich. Da habe ich schon Kommentare dazu. Ja, das machen wir alles beim nächsten Mal vielleicht. Auch als Vorschau auf Levi, dass ich dann irgendwie mitgebe, hey, achtet genau darauf. Genau, na. Was ich aber noch mit dir besprechen wollte, also einerseits unsere beliebte Rubrik aufblasbare Sachen neben der Skipiste, habe ich gar nicht so viel gesehen, ein paar Würfel von Raiffeisen und sonst wahrscheinlich auch wegen am Wind. Was mir aber aufgefallen ist, dass viele Banden wurden einfach aufgerollt, weil da so viel Wind war. Das macht keinen Sinn, wenn du da eine Plane als Fläche hast, die dann irgendwie nur über die Piste geblasen wird. Aber bei manchen Banden sind sogar extra Leute gestanden und haben diese Banden festgehalten, damit man sie ja noch im TV sieht. Alles fürs Sponsoring, herrlich. Aber genau, die Inserts, die du angesprochen hast, also in der Grafik, die größte Erneuerung, finde ich hier, ist, dass der Hersteller jetzt dabei steht. Bei jedem Läufer, bei jeder Läuferin, die Skimarke. Sie wollen es ja wirklich auch probieren, nennen es ja Constructors Championship. Wir wissen, glaube ich, alle, von welcher anderen Sportart das kommen könnte. Also diese Markenwertung dann auch. Ich finde es voll legitim. Ich meine, es ist natürlich dann ein bisschen viel. Du hast die Flagge neben am Namen, du hast dann auch nochmal das Länderkürzel neben am Namen und du hast jetzt auch dort stehen, dass es eben ein Stöckli-Ski ist, mit dem der Marco Odermatt das gewinnt. Aber ja, irgendwie, ich finde es okay. Also irgendwie muss ja irgendwie ein Wunsch gewesen sein von der Industrie auch, denke ich mir mal. Also die werden dann
Ja,
sicher nichts dagegen haben,
und
dass der Name da dabei steht, ja.
ist doch eine schöne Wertschätzung auch im Endeffekt für die Firmen und die Unternehmen. Und da brauchen wir jetzt nicht denken, oh, das sind ja alles Konzerne hier und da, aber da stecken Menschen drin, die da extrem viel Arbeit reinstecken und die im Hintergrund sich wirklich den Allerwertesten aufreißen, damit ihre Leute entsprechend die besten Bretter unter den Füßen haben. Und wenn solche Leute im Hintergrund dadurch eine Wertschätzung erfahren, ist es nur gerechtfertigt.
Ja, finde
Ich
ich
finde
auch.
es gut.
Ich finde auch die Vorstellung von der Startreihenfolge, das ist mir aufgefallen, dass das jetzt so in einem Balken unten durchrennt, dass man nicht das ganze Bild voll hat mit den Athleten, sondern dass das dezent unten ist und dass man da so ein bisschen das dann noch sieht, die paar Nummern mit Gesicht. Ich finde, das ist alles, das schaut ein bisschen professionell aus. Das haben sie gut gemacht. Also ich will ja da auch durchaus loben, weil so oft wie wir auch über irgendwelche Innovationen schimpfen. Und dieser Eine Sache will ich jetzt noch besprechen mit dir. Dieser Farbbalken auf der Seite, ja, der pro Tor aktualisiert wird. Mittlerweile steht da auch die Nummer vom Tor, also das wievielte Tor es ist, steht auch immer dabei. Aber ich finde halt wirklich, es ist ein bisschen too much. Man schaut zu sehr hin. Man schaut ja gar nicht mehr auf die Läufer. Und ich finde, du machst dir ja die Zwischenzeiten dadurch ein bisschen
Voll,
kaputt.
die
Du
ganze
hast ja da
Spannung.
drei, ja, die drei Zwischenzeiten pro Lauf reichen doch auch. Dann hast du ja immer wieder so einen Entscheidungsmoment bei der Zwischenzeit. Wie liegt er sich gerade? Ja, irgendwie ist das, ich bin kein Fan davon. Ich finde, das ist ein bisschen zu viel, weil du hast das ja. Ja, jetzt erwähne ich es doch, aber du hast es ja in der Formel 1 auch nicht, ob die Kurve jetzt schneller war. Da hast du ja auch diese Sektorzeiten und dann am Schluss bei der Ziellinie. Und so weißt du ja oft schon, wie es wirklich ausschaut. Also irgendwie bin ich nicht überzeugt.
Genau, ich habe das Rennen zum ersten Mal mit meinen Neffen geschaut, die sind 5 und 7.
Aha.
Und die haben das natürlich nicht gespannt, aber was sie gespannt haben, weil ich es ihnen vorher erzählt habe, wenn die Zeit rot aufleuchtet, ist er langsamer, wenn sie grün aufleuchtet, ist er schneller. Und als dann die deutschen Fahrer gekommen sind, oder ich gesagt habe, ihr alle wisst, wen ich meine, der ist super, der ist klasse. Und dann Christoffersen da mal was grün, die sind ausgerastet. Das war ein Spannungsmoment und die gucken hin und sehen grün und die sind ausgeflippt. Also, und
Okay.
irgendwie sind wir alle auch noch Sportfans und da kommt oft das Kindliche auch durch, soll jeder sein
Ja.
eigenes Verhalten auch mal prüfen. Und es ist ein Overload, es nimmt auch tatsächlich von der Spannung was weg. Bin ich bei dir? Es ist ein ewiges Dauerthema. Die Ideallösung haben sie hier definitiv nicht gefunden. Aber gut, wir nehmen es, wie es ist und
Voll.
bewahren wir uns. Trotzdem das Kind,
Ja.
Sportfan.
Ich
Ja.
glaube, Sie wollen einfach herzeigen, schauen, wie viele Daten wir haben. Wir haben
Ja,
voll
ja,
viele
ja, ja.
Daten. Das zeigen wir
Ja.
alles her. Also ein bisschen, ja, weniger ist manchmal mehr. Und lustig, dass du sagst, ich war einmal jetzt vor kurzem Fußball schauen und danach ist gleich, was war denn das? Texas, ja, genau. Der Formel 1 Grand Prix ist dann auch gestartet. Haben wir einen Start auch noch geschaut im Pub. Und ein Kollege sagt mir, hey, ich habe jetzt jahrelang kein Formel 1 Rennen mehr gesehen, aber das ist ja alles, die Art und Weise, wie das aufgemacht ist, die Startreihenfolge und so, das ist ja alles kindlich irgendwie gemacht. Und so habe ich es überhaupt noch nicht gesehen, weil ich glaube, du schaust ja auch jedes Rennen. Wir schauen ja ziemlich viel Formel 1 auch. Ist mir gar nicht so aufgefallen, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Aber wenn du quasi 5 Jahre pausiert hast und jetzt wieder reinschaust, mal, dann schaut das ja voll wie im Videospiel halt auch aus. Ja? Da geht es halt immer mehr dorthin. Ja? Aber auch das Klassiko ist jetzt auch noch am Wochenende gerannt. Da hast mitten im Spiel dann mal so eine Verbindung von den 4 Abwehrspielern. Also so, wie es das eigentlich nur in der Analyse hast. Aber dort hast du ja im Live-Feed ganz viele Grafiken einblendet. Aber ja, das führt zu weit. Aber ich finde manchmal, ja, weniger ist mehr. Vor allem beim Skifahren, ja. Na gut.
Wunderbar.
Ja.
Gut.
Okay. Ja,
Ich
wir
habe
haben
noch einen
sollte
Felix der
besprochen, glaube
Woche
ich.
und dann können wir
Ja,
gehen.
bitte. Bitte.
Der geht an Lena Dürr, weil sie in Neuseeland mit Henry Christophersen trainiert hat. Und das ist doch ein Cliffhanger vom Allerfeinsten für die nächste Folge Après-Ski. Oder was
Davon
meinst
wird sie uns erzählen beim nächsten Mal. Ja, super.
du? Ich werde
Perfekt.
berichten, mein Lieber.
Nina Astner und Lena Dürr sind die Felixe der Woche. Super. Cool. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir melden uns auf jeden Fall vor Levi einmal wieder. Bis dahin habt eine gute Zeit und Servus.